Ja, ihr Lieben, es ist einige Wochen her, seit wir uns das letzte Mal in unseren Räumen versammelt haben, um gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Darum freue ich mich wahrscheinlich hier auch mit euch zusammen, besonders darüber, dass wir heute hier wieder zusammen sein können. Auch wenn es doch nur ein kleiner Kreis ist, der sich hier wieder versammeln kann. Aber oh Wunder, es sind ja noch Plätze frei. Wahrscheinlich war der ein oder andere unentschlossen, weil er nicht wusste, ob er noch einen Platz findet. Beim nächsten Mal können wir noch ein paar mehr haben. Alle diejenigen, die heute nicht hier sein können, möchte ich von hier aus auch ganz herzlich begrüßen. Ich gebe da mal einen Link weiter. Ich freue mich, dass wir in Jesus Christus miteinander verbunden sind. Sei es über Videostream, Andreas kriegt schon graue Haare in diesem Moment, sei es über den Predigt-Download, den wir über unsere Homepage haben können, oder aber durch die Verteilung der Predigt in Schriftform. Da habe ich auch noch ein paar Exemplare mitgebracht. 10 Stück können mitgenommen werden, wenn da bei euch in der Nähe jemand in der Nähe wohnt, von dem ihr wisst. Ja, wie immer möchte ich euch alle mit dem Spruch für diese Woche ganz herzlich grüßen. Der steht im Jesaja, Kapitel 43, Vers 1. Aber jetzt, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ich möchte auch den Vers aus dem Alten Testament für heute noch vorlesen. Dort heißt es im Psalm 8, Vers 5, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen Sohn, dass du dich um ihn kümmerst? Ich wünsche uns allen eine gesegnete Zeit in der Gemeinschaft unter dem Wort Gottes. Der Ruf Gottes zu den Menschen, komm, komm, komm zu mir, der zieht sich so lange durch die Menschheit, wie es sie gibt. Immer wieder ruft Gott den Menschen, komm zu mir. Ja, davon wird auch der Predigtext heute sprechen. Den finden wir im 5. Mose, Kapitel 7 und dort die Verse 6 bis 12. Der größte Teil dieses 5. Mosebuches besteht aus Abschiedsreden, die der etwa 120-jährige Mose an Israel richtet. Diese Reden können auf die Monate Januar bis Februar 1405 vor Christi datiert werden. In den letzten Wochen seines Lebens hielt Mose diese Reden schriftlich fest und gab sie dann den Priestern und Ältesten zur Weiterleitung, zur Bewahrung für die kommenden Generationen Israels. Das können wir im 5. Buch Mose, Kapitel 31, Vers 9, 24 bis 26 nachlesen. Das Volk Israel hatte nach 40 Jahren der Wanderung durch die Wüste sein Lager im zentralen Jordantal auf der Ostseite des Flusses nördlich, etwa in Höhe Jerichos, aufgeschlagen. Es stand kurz davor, das ihm verheißene Land zu betreten und einzunehmen, so wie sie es eigentlich schon 40 Jahre vorher machen sollten. Nach dem Willen Gottes war es Mose nicht erlaubt, dieses Ereignis mitzuerleben. Er wusste, jetzt ist die Zeit gekommen, wo das Volk in das verheißene Land zieht und das ist meine Zeit, wo ich das Volk verlassen werde. Wir können uns wahrscheinlich gut vorstellen, dass sich Mose nach vielen Jahrzehnten der Führung des Volkes Gottes Gedanken darüber machte, wie sich das Volk wohl in Zukunft verhalten würde. Viel hat Mose mit diesem Volk erlebt. Er hat die Wunder Gottes erlebt, so wie das ganze Volk. Er hat erlebt, wie sich das Volk von Gott abwandte, eigene Wege ging. Und er hat einmal und mehrmals an anderer Stelle gesagt, das ist wirklich ein staubisches Volk. Würden die Menschen es nun gelernt haben, nach allen Erfahrungen mit Gott in der Vergangenheit, Gott zu lieben, ihm zu vertrauen und ihm zu gehorchen? Haben sie es endlich begriffen? Was wird denn wohl werden, wenn nun die jüngeren Generationen die Alten ablösen? Werden sie sich daran erinnern, was Gott getan hat? Werden sie es in Erinnerung behalten, was die Alten mit Gott erlebten? Kein Wunder, dass Mose in dieser Zeit immer wieder auf zurückliegende Ereignisse hinweist. Auf Gebote und Verheißungen, die Gott gegeben hatte. Auf die Wunder, die man gemeinsam erlebte. Die Gott mit starker Hand das Volk Israel bis zu diesem Ort geführt hat. Wahrscheinlich haben wir in unserem Leben auch schon erlebt, wie uns Eltern, Freunde oder Kollegen für eine besondere Reise oder für einen neuen Lebensabschnitt Hinweise mit auf den Weg gegeben haben, die uns helfen sollten, uns zurechtzufinden oder auch vor Schaden zu bewahren. Denjenigen, welchen wir besonders am Herzen lagen, war es natürlich auch besonders wichtig, uns so gut es irgend ging, auf das Kommende vorzubereiten und uns mit den letzten Worten noch etwas mitzugeben. Ich glaube, das Volk Israel hatte Mose sehr am Herzen gelegen. Hatte er sich doch sehr für die Menschen verwendet, mehrfach. Und hatte er doch auch einen größten Teil seines Lebens damit verbracht, es zu führen. Es muss ihm schwer gefallen sein, Abschied zu nehmen, das Volk alleine zu lassen. Und sicherlich gehörten die Worte des heutigen Predigttextes zu den besonders wichtigen, die Mose dem Volk noch einmal im Auftrag Gottes weitergeben wollte. Ich lese uns die Verse aus der Elberfelder Übersetzung. Gott sagt Mose zu dem Volk, denn du bist dem Herrn, deinem Gott, ein heiliges Volk. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt, dass du ihm als Eigentumsvolk gehörst, aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Nicht, weil ihr mehr wäret als alle Völker, hat der Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt. Ihr seid ja das Geringste unter allen Völkern. Sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch und weil er den Eid hielt, den er euren Vätern geschworen, hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Sklavenhaus, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. So erkenne denn, dass der Herr, dein Gott, der Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Güte bis auf 1000 Generationen denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Und der denen, die ihn hassen, ins Angesicht vergilt, um sie umkommen zu lassen. Nicht zögert er gegenüber dem, der ihn hasst, ins Angesicht vergilt er ihn. So sollst du das Gebot und die Ordnungen und die Rechtsbestimmungen halten, die zu tun ich dir heute befehle. Und es wird geschehen, dafür, dass ihr diesen Rechtsbestimmungen gehorcht, sie bewahrt und sie tut, wird der Herr, dein Gott, dir den Bund und die Güte bewahren, die er deinen Vätern geschworen hat. Soweit die Worte des Mose. Nun, was daraus geworden ist, können wir in der Bibel nachlesen. Leider hat sich das Volk Israel im Laufe der Zeit immer wieder von Gott entfernt und die Gebote, Ordnungen und die Rechtsbestimmungen, die ihm gegeben wurden, nicht eingehalten. Es war und ist bis heute nicht in der Lage, aus eigener Kraft heraus den mit Gott getroffenen Bund zu halten. Im Gegenteil. Es wird davon berichtet, dass sich viele Israeliten, Könige, Führer und auch das einfache Volk immer wieder anderen Göttern zuwandten und so den Zorn Gottes auf sich zogen. Statt ein Königreich von Priestern Gottes zu sein, wie Gott es wollte, können wir im 2. Mose nachlesen, Kapitel 19, Vers 5 und 6. Ein Priestertum, das die Herrlichkeit seines Gottes herausträgt in die Welt, seine Herrlichkeit widerspiegelt und den Menschen ein Vorbild ist in der Liebe, dem Vertrauen und Gehorsam zu Gott. Stattdessen hat es ihm den Rücken zugedreht und sich immer wieder von ihm abgewandt. Es ist sein eigener Herr geworden und hat die Heiligkeit Gottes, die ihm eigentlich anhaften sollte, abgestreift und sich der Welt angepasst, soweit es ihm beliebte. Genauso wie andere Menschen es auch tun. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Es ist ein äußerst widerspenstiges Volk, dieses Volk Israel. Trotz aller Zeichen und Wunder, die Gott an ihm getan hat. Und doch hat Gott es nicht losgelassen. Und er wird sein Eigentum auch nicht hergeben. Keine Frage. Weil er treu ist. Nicht nur, weil er treu ist, sondern weil er auch mächtig genug ist, umzusetzen, was er sich vorgenommen hat. Was er sagt, wird er tun. Seinen Schwur, den er den Vätern gegeben hat, wird er in jedem Fall halten. Und in Jesus Christus hat er dafür den Grundstein gelegt. Durch Jesus wird das Volk Israel die Liebe finden, die es braucht, um Gottes Liebe zu erwidern. Durch Jesus Christus wird es ein für alle Mal die Gerechtigkeit finden, die es braucht, um vor dem heiligen Gott stehen zu können. In Jesus Christus wird Gott seine Verheißungen vollenden, die er Abraham, Isaak und Jakob gegeben hat. In Jesus Christus wird er die Verheißung vollenden, die er dem David geschenkt hat. In Jesus Christus erfüllt sich der ganze herrliche Ratschluss Gottes, den er mit seiner Schöpfung vor Urzeiten gefasst hat. In Jesus Christus kommt alles zur Vollendung. Und wir haben schon Kenntnis davon. Und da können wir heute ein lautes Halleluja rufen, denn durch Jesus Christus sind auch wir mit dabei. Wer kann das fassen oder begreifen, wie Gott in dieser Welt mit all ihrem Chaos, der Gottlosigkeit, der Bosheit und der Ungerechtigkeit einen Weg gewusst hat, den Menschen wieder nach Hause zu bringen. Und da können wir alle nur einstimmen in die Worte des Paulus, Römer, der Vers 33. O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit und der Erkenntnis Gottes, wie unerforschlich sind seine Gerichte und unaufspürbar seine Wege. Wer hätte das gedacht? Und so können wir, wenn wir auf Jesus Christus blicken, Gott dem Vater nur danken und ihn ehren und ihn anbeten. Und das möchte der Herr Jesus Christus gerne. Gott hat Großes für uns getan. Wir wenden den Blick einmal vom Volk Israel weg auf uns. Wir werden erkennen, dass es einige Parallelen gibt, die wir zwischen den Worten des Mose an das Volk Israel und den Worten der Heiligen Schrift finden, die Jesus oder die Apostel an die Gläubigen gerichtet haben. Erstens, sie sagen, die Liebe Gottes ist der Ursprung seines Heilandes. So schreibt der Apostel Johannes, 1. Johannes 3, Vers 1, seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen, und wir sind es. Und ein wenig später führt er an, Kapitel 4, 9, Vers 9 und 10, hierin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Die Liebe, in der sich Gott uns zugewandt hat, ist der Ausgangspunkt unserer Beziehung zu Gott. Da können wir uns so richtig wohlfühlen in seiner Liebe. So wie es die Liebe Gottes zu dem Volk Israel war, der Ausgangspunkt ist seine Liebe. Die Liebe Gottes, die so vielfältig in seinem Handeln an uns Menschen sichtbar wird, ist der Ruhepol unseres Lebens. Darauf können wir uns verlassen. Sie ist der Anker, der uns festhält. Sie ist es, die uns den Boden unter den Füßen gibt, wenn wir selbst hin und her wanken und alles unter uns verloren scheint. Auf diesem Boden seiner Liebe können wir feststehen. Sie ist wie das Licht im Tunnel, das Licht in der Dunkelheit, welches uns eine Orientierung gibt. Da wissen wir, dorthin können wir gehen. Die Liebe Gottes schenkt uns die Hoffnung und Zuversicht auf Gnade und Barmherzigkeit. Ja, und so ist die Liebe Gottes in Jesus Christus sichtbar geworden und greifbar für uns. Wie gut, dass Gott uns so sehr liebt. Zweitens, Gott hat uns auserwählt zum Glauben. So schreibt der Apostel Paulus an die Gläubigen in der Zerstreuung von Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien. Können wir im 1. Petrus 3 lesen. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Ihr, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Geliebte, ich ermahne euch als Beisassen und Fremdlinge, dass ihr euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, enthaltet und führt euren Wandel unter den Nationen gut, damit sie, worin sie gegen euch als Übeltäter reden, aus den guten Werken, die sie anschauen, Gott verherrlichen am Tage der Heimsuchung. Diese Worte hat der Petrus an gläubige Christen geschrieben. Und diese Worte, sie gelten auch uns. Ohne Frage. Auch wir sind von Gott auserwählt zum Glauben an Jesus Christus. Unser Glaube beruht nicht auf unserer Eignung oder Leistung, sondern allein auf dem freien Willen Gottes. Das macht der Herr Jesus selbst seinen Kindern auch ganz deutlich, wenn er zu ihnen sagt, Johannes 15, Vers 16, ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe, damit, was ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen, er es euch gebe. Unsere Erwählung beinhaltet also eine Aufgabe. Sowohl aus den Worten des Herrn Jesus, als auch aus den Worten des Petrus, wird ganz deutlich, dass wir mit der Auswahl zum Glauben in der Nachfolge auch eine priesterliche Aufgabe erhalten haben, die uns anvertraut ist. Für uns heißt es, Frucht bringen und die Tugenden dessen verkündigen, der uns berufen hat. Eine Aufgabe der Heiligen, in der sie die Herrlichkeit Gottes in der Welt ausbreiten. Zum Lob und der Ehre Gottes. Ausbreiten, um anderen Menschen zu helfen. Sie zu Gott hinzuführen. Durch ihr Leben, durch ihre Worte und durch ihr Vorbild. Das ist eine sehr wichtige Aufgabe, die uns gegeben ist. Wo befinden wir uns diesbezüglich? Wo befindest du dich in dieser Aufgabe? Der Glaube an Jesus Christus findet mit der eigenen Seligkeit nicht seinen Abschluss. Es ist wunderbar und schön. Es ist erleichternd. Das Gewissen, Gott hat uns lieb und wir sind gerettet. Aber das ist nicht alles. Gott hat uns gerettet, ja, und das wollte er. Aber er hat uns geschaffen, um sein Ebenbild zu sein, hinauszutragen in diese Welt, wie er ist, was er möchte. In dem Fruchttragen erfüllt sich unsere Bestimmung. Das sind die Worte Jesu Christi. Ich habe euch erwählt, damit ihr hingeht und Frucht bringt. Frucht bringen wir durch die lebendige Verbindung mit dem Weinstock. Und unsere Aufgabe ist die Verkündigung der großen Taten Gottes. Was hat Gott in meinem Leben denn gemacht? Das interessiert doch die Menschen um uns herum. Was haben wir mit ihm erlebt? Was ist uns wichtig geworden mit Jesus Christus? Warum hängen wir denn an seinem Rockzipfel? Was ist denn so Schönes zu berichten in einem Leben mit Gott, in dem Leben mit Jesus Christus? Wir erleben viel Schönes im Urlaub. Da haben wir schon manches zu erzählen gehabt. Wir sehen schöne Filme, da gibt es viel zu erzählen. Was erzählen wir von unserem Leben mit dem Herrn Jesus Christus? Frucht tragen, die großen Taten Gottes verkündigen, beides ist ein kontinuierlich fortlaufender, ganz natürlicher Prozess, der aus der lebhaften Beziehung zu Gott entsteht, weil wir mit ihm verbunden sind. Es ist der Lebenssaft des Weinstocks, der durch die Rebe fließt und die Frucht hervorbringt. Es ist doch die von Gott gewirkte Erkenntnis des Gläubigen, dass Gott der einzig wahre, heilige und allmächtige Gott ist, der Barmherzigkeit, Gnade und Vergebung schenkt. Die Erkenntnis aber auch, dass er den Hassenden ins Gesicht verbirgt und dass er umkommen wird. Es ist diese Erkenntnis des Gläubigen, die ihn zu seinen Liebsten treibt, zu seinen Freunden, zu den Kollegen um sich herum, zu den Nachbarn und den Mitmenschen, die ihn hintreibt und drängt, den Menschen von Jesus Christus zu erzählen. Was wird denn aus den Menschen um uns herum, die uns begegnen, die mit uns zusammen sind, wenn sie Jesus Christus nicht in ihrem Leben haben? Und darum wieder die Frage, wo stehen wir diesbezüglich? Und wo befindest du dich persönlich in dieser Sache? Viertens. Wir sind Gottes geheiligtes Eigentum. Immer wieder betont Gott, dass er heilig ist. Und die ganze Heilige Schrift bezieht alle Heiligkeit ausschließlich auf Gott. Die Heiligkeit ist von Gottes Wesen her bestimmt und geht niemals von jemand anderem oder irgendetwas anderem aus. Sie geht ausschließlich von Gott aus, weil er allein heilig ist. Er ist der Urquell, der Urheber aller Heiligkeit. Und alles, was als heilig bezeichnet werden kann, ist es nur in Verbindung mit ihm. Was ist Heiligkeit? Und da wollte ich mal nachlesen. Heiligkeit bezeichnet die in sich ruhende, nicht abgeleitete Existenzweise Gottes. Kommt nirgendwo her, ist Gott ganz eigen, nur er. In seiner ganzen Existenz, nur er ist eigen. Die Heiligkeit drückt sein Anderssein, den Geschöpfen und dem Geschaffenen gegenüber aus. Nichts ist ihm gleich. Er ist einzigartig. Und auch wir, die geliebten Geschöpfe, sind anders als Gott. Und seine Andersartigkeit zeigt sich als unverletzliche, unnahbare, drohende und schreckliche Majestät. Da stehen die Propheten und begegnen Gott und werden auf einmal ganz still. Sie rufen, oh weh, ich vergehe. Und oh Wunder, seine Heiligkeit zeigt sich doch gleichzeitig aber auch als diese anziehende, beglückende, gütige und segnende Macht. Sie zeigt sich als Gericht und als Gnade, als Gerechtigkeit und als Liebe. Und da frage ich euch, wer von uns kann das begreifen? Weil Gott heilig ist, kann nur Heiliges Gott wirklich nahe kommen. Zieh deine Schuhe aus, Mose, denn der Boden, auf dem du stehst, ist heiliges Land, sagt Gott zu dem Mose, als er in den Dornbusch gebrannt hat. Weil dem so ist, darum ruft uns Gott immer wieder zu, seid heilig, denn ich bin heilig. Immer wieder sagt er das. Da könnte man bei dem Volk Israel einfach nur Punkt setzen, Ausrufungszeichen, alles Ende. Die haben wir nicht hingekriegt. Bis heute nicht. Und wenn wir ehrlich sind, wir würden genauso dastehen. Wir würden genauso nicht zurechtkommen. Aber in Jesus Christus sind wir nun geheiligt. Durch ihn können wir Gemeinschaft mit Gott haben. Durch ihn wird Veränderung in unserem Leben möglich, weil es auch notwendig ist. Eine Veränderung hin in sein Ebenbild. Und dann leuchten wir dem Vater entgegen, wie der Sohn. Wie der Sohn, an dem er so viel Freude hat. Geschwister, wir können uns gegenseitig dabei helfen und uns gemeinsam unterstützen, dass wir uns von Gott verändern lassen. Dazu wollen wir uns immer wieder ermutigen. Dazu wollen wir uns immer wieder motivieren. Wir wollen uns dazu kräftigen und trösten. Und wenn wir da niederliegen, verzagt sind und nicht mehr aus- und einwissen, dann wollen wir uns doch wieder auferbauen. Wir werden oft fallen, aber wir können immer wieder aufstehen. Vergessen wir nicht, Jesus hat uns durch sein reines, teures Blut erkauft. Durch ihn sind wir Gottes Eigentum geworden. Ein Volk zum Besitztum, wie Petrus schreibt. Geben wir doch dem Eigentümer unseres Lebens den ihm gebührenden Raum. Geben wir ihm doch den Raum, Herr unseres Lebens zu sein. Amen.